Unser heutiges Thema ist Kunst und Klassenkampf. Wir haben das Thema gewählt, weil sich der Geburtstag von Peter Weiß zum 100. Mal jährt. Wir haben deswegen den Schauspieler Rolf Becker aus Hamburg eingeladen, welcher aus dem Roman Ästhetik des Widerstands lesen wird. Davor würde ich einen kurzen Abriss über die Biografie und die Werke von Peter Weiß geben. Und dann würden wir noch einen zweiminütigen Videoausschnitt aus dem Interview mit Peter Weiß zeigen. Der Schriftsteller, Maler und Filmemacher Peter Weiß ist am 8. November 1916 in Berlin geboren. Seine Eltern sind die deutsche Schauspielerin Frieda Weiß und der tschechische Ingenieur und Textilfabrikant Eugen Weiß. Zwischen 1918 und 1934 lebte Peter Weiß mit seiner Familie in Bremen und Berlin. Wegen der jüdischen Abstammung des Vaters musste die Familie 1934 Nazi-Deutschland verlassen. Sie ging in die Emigration zunächst nach London, dann in die Tschechoslowakei. 1939 musste sie dort auch emigrieren, wegen der Besetzung des Sudetenlandes, und landeten dann in Schweden. In Schweden wurde Peter Weiß 1946 Staatsbürger und lebte bis zu seinem Tod 1982 dort. In Deutschland wurde Peter Weiß 1960 das erste Mal bekannt mit 40 Jahren, vor allem im Literaturbereich. Sein erstes Werk, was ins Deutsche übersetzt worden ist, ist eine kleine Prosa, Der Schatten des Körpers des Kutschers. Danach gab es eine autobiografische Erzählung Abschied von den Eltern und der Roman Fluchtpunkt. Beide Werke gehen über Peter Weiß' Verarbeitung mit den Traumata, die er in seiner großbürgerlichen Familie erlebt hat. Und auch mit der Emigration, die er in der Zeit miterleben musste. Weltweit bekannt und anerkannt wurde Peter Weiß durch das Theaterdrama Die Verfolgung und Ermordung von John Paul Marat, welches im Jahre 1964 uraufgeführt worden ist. Das Stück stellt die Frage über Sinn und Unsinn von Revolution und Gewalt in der Französischen Revolution sowie die Frage nach Freiheit und frühkommunistischer Utopie. Die öffentliche Diskussion über die Werke von Peter Weiß wurde ab dem Zeitpunkt nicht nur mehr künstlerisch oder ästhetisch geführt, sondern wurde viel über die politischen Perspektiven des Stückes geredet. Das nächste Stück, 1965, Die Ermittlung, ist eine szenische Dokumentation, welches über das Vernichtungslager Auschwitz ging. Und er hat dort halt die authentischen Aussagen der Angeklagten und Zeugen des Frankfurter Auschwitz-Prozesses verarbeitet. 2 Jahre später kam sein Dokumentarstück Vietnam-Diskurs auf die Bühne, welches einerseits den Vernichtungskrieg der USA in Vietnam verurteilt hatte und auch zur Unterstützung der antikolonialen Befreiungskämpfe aufrief. Das war zum Höhepunkt der Studentenbewegung 1967 und das entfaltete halt nicht nur die Wirkung auf das Theater, sondern dann halt auch auf die Straße, die halt in Bewegung waren. Entschieden unterstützte Peter Weiß die Neue Linke, die sich damals 68 gebildet hat, wie die antikolonialen Bewegungen im Trikot. 1968 führte er das Theaterstück Trotzki im Exil auf, was die unbewältigte Revolutionsvergangenheit der Person Trotzki halt darstellte und halt eine extreme Konfrontation des offiziellen Bildes der Geschichte in der Sowjetunion war. Also man muss auch wissen, dass Peter Weiß zu dem damaligen Zeitpunkt in der BRD wie halt auch in der DDR seine Stücke schon aufgeführt hatte. Also er wurde halt von allen Seiten angegriffen, im Westen wurde er halt als Kommunist diffamiert und im Osten halt als Abweichler. Sein Hauptwerk ist der dreibändige Roman Ästhetik des Widerstands, das zwischen den Jahren 1975 und 1981 veröffentlicht wurde. Der Roman reflektiert die Debatte und die Konflikte, die es halt innerhalb der kommunistischen und antifaschistischen Bewegung zur Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft gegeben hatte. Und er erzählt die Geschichte eines 1917 geborenen Arbeitersohnes in Nazi-Deutschland sowie deren Emigration in verschiedene Länder wie Spanien, Frankreich, Schweden. Diese Person wurde in dem Buch in der Ich-Perspektive geschrieben. Und Peter Weiss hat seine eigene Identität mit Identität der fiktiven Person vermischt. Also, wer hat das in einem Interview mal gesagt? Das ist die Identität, die er gern haben würde. Also, der Roman ist ein wichtiger Diskussionspunkt der Bewegungslinken und der in Deutschland gewesen, weil es halt unwahrscheinlich viel Reflexion über das Verhältnis von Kunst, Politik und Revolution zu tun hatte. Wir haben jetzt noch so einen zweiminütigen Videoausschnitt, ein Videointerview von Harun Farooqi, der mit Peter Weiss über den Roman Ästhetik des Widerstands geredet hatte. Das war im Jahre 1979.
Sie versuchen ja so etwas Entlegenes wie, also Entlegenes im ersten Blick, die Sagen des klassischen Altertums in Verbindung mit dem antifaschistischen Kampf zu bringen. In welcher Weise stehen die beiden Dinge miteinander in Verbindung?
Indem ständig der Blick nicht sich nur mit den gegenwärtigen Geschehnissen befasst, sondern ständig das Gehirn auseinandersetzt mit der Entwicklungsgeschichte, die zu diesem Augenblick führen, wird auch die Dialektik aktuell gehalten. Es geht ja ständig darum, auch dem Erzähler und den Personen in seinem Kreis herauszufinden, was in der nächsten Geschichte sich ereignet hat und was nicht geklärt ist und was verborgen ist und durch Lügen verborgen ist. Es muss geklärt werden, es muss ständig festgestellt werden, aus welcher jüngsten Vergangenheit kommen wir, wie haben wir diese Vergangenheit gelöst, welche Schwierigkeiten entstehen jetzt für die nächsten Schritte, und im Zusammenhang damit kommen sowohl der Erzähler als auch die Personen drumherum ständig darauf zurück, dass sie ja nicht nur in diesem Augenblick leben, sondern dass sie die ganze Entwicklungsgeschichte um sich herum haben. Und gerade der Begriff der Kultur und der Begriff einer Ästhetik, wie ich hier versuche zu zeichnen, ist ja eben verbunden mit einer unendlich langen Entwicklungsgeschichte, einer Entwicklungsgeschichte des Denkens überhaupt. Deshalb fängt das Buch auch an mit dem Bild eines großen klassischen antiken Kunstwerks, das also gleichsam die Basis bildet für den ganzen Entwicklungskampf, der bevorsteht, nämlich der ewige Klassenkampf. Dass ständig die Oberen da sind und ständig die Unteren da sind und die Unteren ständig revoltieren, immer wieder unter verschiedenen Formen revoltieren gegen die Oberen. Sie werden immer wieder zu Schanden geschlagen und sie erheben sich immer wieder in allen Kulturen.
Wir würden dann zur Lesung übergehen.
Ja, ein herzliches guten Abend in die Runde. Wenige Worte, ich könnte eine ganze Menge vorweg erzählen, einfach aufgrund der Stichworte, die gerade gefallen sind. Der Pergamon-Altar, das lohnt sich mal rüber zu gehen, bevor man das Einleitungskapitel liest. Es gibt aus meiner Sicht zwei wichtige Romane aus dem vorigen Jahrhundert. Das eine ist der Dr. Faustus von Thomas Mann, wo Thomas Mann den Niedergang des Bürgertums beschreibt, aber eben abschließt mit diesem Niedergang. Und Peter Weiss, ich will nicht sagen da anknüpfend, aber für uns doch fortsetzend, die Frage der Perspektive, was kommt denn danach? Für den Fall, dass es ein Danach gibt oder ein lebenswertes Danach geben wird. Eine Frage, ja, die wir ja alle mit einiger Skepsis stellen angesichts der derzeitigen Entwicklung. Ich lese zwei Abschnitte daraus, das eine zur Bremer Räterepublik, den zweiten zum schon angesprochenen Spanischen Bürgerkrieg. Zur Bremer Räterepublik eine kleine persönliche Erinnerung. Ich war 8 Jahre alt. Das war wenige Monate, bevor mein Vater in Russland fiel. Da gab es eine heftige Auseinandersetzung zwischen meinem Großvater und meinem Vater. Die beiden hatten sich bei den Kämpfen um die Bremer Räterepublik an der gleichen Barrikade, an der Ochtumbrücke, etwa 8 Kilometer außerhalb der Stadt, gegenübergestanden. Mein Vater wurde bei diesen Kämpfen schwer verletzt, hatte eine Handgranate abbekommen. Und die Auseinandersetzung eskalierte, als mein Großvater sagte, wo hast du sie denn hingekriegt? In den Rücken, weil du weggelaufen bist. Dann flogen die Teller. Das ist also ein Stück Familiengeschichte. Mein Großvater gehörte zu den Verteidigern der Räterepublik. Mein Vater kämpfte irregeleitet politisch. Er ist zur Vernunft gekommen, erst kurz bevor er fiel in Russland. Kämpfte auf der Seite der Gerstenberger, um die Bremer Räterepublik niederzuschlagen. Da ist so eine ganz persönliche Verbindung. Jetzt stelle ich mich hin. Das ist fürs Vorlesen und fürs Zuhören besser. Ich war wenig mehr als ein Jahr alt, als ich die Salven der Gewehre und Maschinengewehre, das Krachen der Mörser hörte. Doch bewusst konnten diese Eindrücke erst durch spätere Erzählungen geworden sein. Meine Mutter stand frühmorgens am 4. Februar 1919 mit mir auf dem Arm am Fenster, als in unseren Vierteln gekämpft wurde. Wir wussten nicht, sagte mein Vater, ob die Soldaten in der Kaserne am Neustadtswall noch zu uns hielten oder sich schon den Weißen Garden angeschlossen hatten, die, wie wir von Meldegängern hörten, die Innenstadt besetzten. Auf der Weserbrücke hatten sich unsere Einheiten verschanzt und wir versuchten uns durchzuschlagen. Zum Arbeiterrat, in der Werft, über die Kaiserbrücke zum Lloyd-Anleger, zur Schlachtpforte. Ein Militärzug, hieß es, war auf dem Weg zur Eisenbahnbrücke, um das Stefanitor zu versperren. Von der Innenstadt her waren Abteilungen des Freikorps zur Kaiserbrücke vorgestoßen. Am Neuen Markt in der Johannesstraße wurde geschossen. Aus den Seitenstraßen, über die Dächer, die Gartenmauern kamen die Aufständischen, die abgeschnittenen Revolutionäre. Ich sah es deutlich vom Fenster unserer Wohnung aus, hatte ich es ja einmal schon in mich aufgenommen, ohne es zu erfassen. Mein Vater war unter denen, die dort über die Schindeln krochen, in den Schneeböen, sich in die Bäume warfen, hinunterkletterten zum Deichweg. Und als er beschrieb, wie sie sich von der Uferfeste langsam vorschoben zum Ansatz der Brücke, wie sie sich am Geländer entlang drückten, gedeckt vom Feuer der Cuxhavener Matrosen, hingen über mir die genieteten Brückengewölbe mit ihrem dichten Kreuzwerk von Balken. Minen schlugen in den Boden ein. Eine blaue Stichflamme schoss aus einer zersprengten Gasleitung hervor. Die Arbeiter drüben auf der Weserbrücke, sagte mein Vater, waren überwältigt worden. Von ihren Barrikaden, zusammengetragen aus Karren, Kisten, Brettern, Matratzen, stieg schwarzer Qualm auf. Die Domglocken läuteten bereits den Sieg der Konterrevolution ein, als wir noch mitten auf der Kaiserbrücke lagen, dort am Fuß des Eisenbogens, wo der Weg zum Teerhof abzweigte. Im gleichen Augenblick, sagte er, als ich getroffen wurde, sah ich, wie ein Matrose sich auf die zerplatzte Gasleitung warf. Er hielt sie mit seinem Leib zusammen. Warum eigentlich, fragte ich mich. Seine Uniform brannte schon, er verbrannte. Ein paar krochen auf ihn zu, um ihn zurückzureißen. Sie bekamen ihn nicht los, so fest verklammert hing er. Und es war doch nutzlos. Und mein Vater grimassierte aus Ekel oder aus Wut. Den ganzen Tag, sagte er, und die folgende Nacht dauerten die Gefechte an. Der Gruppe, in der sich mein Vater befand, war es gelungen, das gegenüberliegende Ufer zu erreichen und sich durchzuschlagen zur Eisenbahnunterführung am Stefanitor und zu den Kaianlagen, in denen sie jeden Winkel, jedes Versteck kannten. Die Werft war von den gegnerischen Truppen genommen worden. Die Belegschaft aber sammelte sich schon wieder zum Angriff, während mein Vater zum Notlazarett in einem Schuppen getragen wurde. Dort lag er zusammen mit anderen Verwundeten während der Tage, in denen die provisorische sozialdemokratische Regierung die Auflösung des Rats der Volksbeauftragten, der Arbeiterräte und der Soldatenräte vollzog. Wenn mein Vater jetzt hin und her gehend in der Küche die Hände vor die Ohren legte, so war es wohl auch der wieder heraufdringende Lärm der Februarkämpfe, den er abwehren wollte. Vor allem aber setzte uns das Dröhnen zu aus den Lautsprechern von der Straße her. Es wurde uns allen, ob wir es hören wollten oder nicht, jede Phase des Ereignisses nahegebracht, das in Berlin stattfand. Unaufhörlich stürzten die Bekanntmachungen aus den Fenstern der Nachbarschaft auf uns ein, unterbrochen von Marschmusik und Gebrüll. Der, welcher der Duce genannt wurde, war gestern von den Manövern in Mecklenburg kommend auf dem Bahnhof Heerstraße empfangen worden und nun, am Abend des 28. September auf dem Weg zum Maifeld hinterm Olympiastadion, wo er, wie es hieß, neben dem Führer stehen und zur Welt sprechen würde. Wenn mein Vater an die Februartage in Bremen dachte, so war spürbar, dass eine Last auf ihm lag. Eine Last, mit der er nicht fertig wurde. Da war dieser Schuppen, ein ausgeräumter Pferdestall. Da war der von Blut klebrige Verband um die Schulter, aus der der Feldarzt, der einzige, der auf der Seite der Arbeiter stand, ihm die Gewehrkugel geschnitten hatte. Die Frau mit dem Kinderwagen wurde von dem Polizeistreifen durchgelassen. Unter der Decke, neben mir, hatte meine Mutter ein paar Rüben, ein Stück Brot versteckt. Jeden Abend kam sie zu meinem Vater und nach einer Woche war er wieder in der Werft, die von den Arbeitern und Matrosen zurückerobert worden war. Hier hielt ihr Rat sich noch fast 2 Monate lang als letzter revolutionärer Posten in der Stadt, in der das Bürgertum seine Macht aufs Neue gefestigt hatte. Das ganze Dilemma dieses ungleichen Kampfes war noch wach in meinem Vater, wurde in ihm immer wieder ausgetragen. Im November, im Dezember, während der Doppelherrschaft, da war es wie in St. Petersburg gewesen, ein Jahr zuvor. Die Cafés, die Kinos, Theater waren voll besetzt, als die bewaffneten Arbeiter durch die Straßen zogen. Auf dem Newski-Prospekt fuhren Leute in Kutschen, für die die bloße Erwähnung der Revolution eine Beleidigung war. Uns aber fehlten, sagte mein Vater, die Schüsse der Aurora, die ihn den Boden unter den Füßen wegrissen. Neben unserer roten Stadt am 10. Januar zur selbstständigen sozialistischen Republik proklamiert, neben dieser Stadt bestand die Stadt der Bürger, des Kaufmannstums, des Welthandels fort. Als das 75. Infanterieregiment zurückkehren von der Front am Neujahrstag in Bremen eintraf, war dessen Chef, Major Kaspari, bereits mit der Niederwerfung der Rebellion, der Wiedereinsetzung des Senats beauftragt. Gesehen von den Fenstern des Hotel Columbus aus und von der Veranda des Hillmann Hotels, wo die festlich gekleidete Bürgerschaft den Beginn des neuen Jahres feierte, kamen die Soldaten, begleitet von Offizieren mit gezogenem Degen, als Retter. Jubel empfing sie vom Bahnhofsplatz bis über die Wallanlagen. Wie die Söhne der Stadt mit Rosen an den Gewehren in den Eroberungskrieg des Kaiserreiches geschickt worden waren, so wurden die Überlebenden jetzt, da sie zum Schutz des Großbürgertums sich leiten ließen, mit Blumen überschüttet. Diese Stadt, sagte mein Vater, in der die Patrizier in den Parkanlagen promenierten, in der die Warenlieferanten zu den geheizten Villen an der Contrescarpe der Schwachhauser Heerstraße kamen und in der in den Arbeitervierteln gehungert und gefroren wurde. Diese Stadt, in der die verzweifelte Entschlossenheit, die Revolution fortzuführen, weiterzuführen, mit dem Starrsinn des Althergebrachten konfrontiert wurde, lag nun als Angriffsobjekt auf den Planungstischen der Minister und Generäle. Von Ebert, dem in der Erinnerung an seine Zeit als Sattlerlehrling und Schankwirt Bremen besonders am Herzen lag, liefen die Direktiven an Noske, ebenfalls ehemals Korbmachergeselle in einer Kinderwagenfabrik, vom Holzarbeiterverband aufgestiegen ins Knüppelgewerbe, nach seinem Sieg über die Kieler Matrosen nach Berlin berufen, zum Reichswehrminister, zum Oberbefehlshaber ernannt. Von ihm liefen die Direktiven weiter an den Stab des 9. und 10. Armeekorps und an das Generalkommando Lüttwitz, wo die Aufgaben verteilt wurden an die regierungstreuen Zivilbehörden und an Oberst Gerstenberg, der die militärische Einkreisung vorzubereiten hatte. Mit Hilfe von Obleuten der Gewerkschaften ließ Kaspari unter den Soldaten werben und diese in den Garnisonen wieder den Befehlen ihrer Offiziere ausgesetzt, zwar demobilisiert, doch immer noch geschliffen und gedrillt, zogen den Anschluss an ein Bataillon von Freiwilligen der unsicheren Gemeinschaft mit den kämpfenden Arbeitern vor. In Pferden sammelten sie sich und wurden wieder kriegsmäßig ausgerüstet. Gewohnheitsgemäß traten sie an die Geschütze, Flammenwerfer, Panzer, die ihnen aus Berlin gesandt worden waren. Mitte Januar, als die sozialdemokratischen Volksbeauftragten die revolutionären Kräfte in der Reichshauptstadt zerschlagen und deren Führer ermordet hatten und es an die Wahl der Nationalversammlung ging, in der die neue Regierung sich als Bewahrer der bürgerlichen Republik bestätigt sehen wollte, musste auch Bremen genommen werden. Die letzte Stadt, in der sich die Räteordnung noch behauptete. Aber was kann ich dir denn darüber berichten, sagte mein Vater gequält. Es lässt sich nicht erklären, was vorging. Es raste alles an uns vorbei. Es ist alles so anders gewesen, als es dann in den Büchern stand. Alles, was uns anging, ist ausgemerzt worden. In den Zeitungen, den Zeitschriften waren immer nur die Truppen zu sehen, die ihre Niederlage im Krieg durch den Sieg über das eigene Volk wettmachten. Alles, sagte er, waren falsche Wahrnehmungen. Es gab nur Vermutungen. Hier in unserem Winkel, die historischen Geschehnisse rollten über uns hin, hatten für uns nicht das geringste Interesse übrig. Wenn mein Vater meinte, es sei eine Selbsttäuschung gewesen, dass sich der Arbeiterrat noch 2 Monate lang in der Weserwerft halten konnte, so sah er dies von seinem heutigen Standpunkt aus, mit der Blickrichtung auf das vom Faschismus eingefangene Land. Jetzt schien es ihm nur gespenstisch, wie sie sich dort behauptet hatten, gegenüber der Regierung, die doch wusste, es würde ihnen niemand zu Hilfe kommen. Sie würden langsam zermürbt, unmerklich überwunden werden. Was hat uns der Einsatz genutzt, sagte er. Mag man ihn auch heldenhaft nennen. Andere konnten dadurch nicht mehr angespornt mitgerissen werden. Die Energien zum Kampf waren der Bevölkerung im kalten Frühjahr verloren gegangen. Im Schneegestöber hatten sie ihre Toten zu Grabe getragen. Vereinzelte Rufe nach Rache kamen noch auf. Unbehelligt konnte sich der verhärmte Zug durch die Straßen bewegen. Die Stadtherren waren sich ihrer Sache sicher. Doch auch heute noch, sagte ich, gibt es jene, die durchhalten. Kleine Gruppen nur, antwortete er. 20 Jahre später, immer noch kleine Gruppen. Und damals setzten wir uns ein für das einzig Richtige. Wir kämpften für die totale Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Wir hielten aus, weil wir glaubten, von überall her würden die Massen auf das gleiche Ziel zustreben. Wir sahen nicht, sagte er, wie die Stadt von Waffen starrte, als wir am 15. April zum Generalstreik aufriefen und die Aufhebung des Belagerungszustands, die Freilassung der Gefangenen, die Gleichberechtigung in der Zufuhr von Lebensmitteln forderten. Im Gegenschlag ließ der Senat alle Läden, Gaststätten, Apotheken, Krankenhäuser schließen. Die Reichen hatten sich rechtzeitig versorgt. Für sie gab es Privatkliniken, Ärzte, Krankenschwestern, Hebammen. Dann wurde auch das Wasserwerk teilweise stillgelegt, der Zufluss für unsere Stadtviertel abgeschnitten. Während drüben die Neureichen sich breit machten, schöpften an unserem Ufer die Frauen Wasser aus der Weser, schmutziges, öliges Wasser. Und meilenweit gingen wir aufs Land hinaus, um ein paar Kartoffeln, einen Becher Milch für die Kinder aufzutreiben. Als mein Vater die Faust hob, war es, als wolle er sich selbst verfluchen, wegen der Hilflosigkeit, der Machtlosigkeit, der er am Tag vor dem 1. Mai 1919 beim Abbruch des Streiks erlegen war. Ein einziger Hohn, eine einzige Erniedrigung machte sich über das Bremer Proletariat her. Dies war die Erfahrung meines Vaters. Es konnte ihm in diesem Augenblick keine Genugtuung sein, dass ich die Möglichkeiten zum Neuanfang vor mir sah. Ich sah im gedämpften Licht, das durch die Fenster fiel, wie mein Vater während der letzten 3 Jahre gealtert war. Sein Gesicht war müde, das Haar grau. Nie kam er von dem Gedanken los, dass sich die Arbeiter in Deutschland von ihrer eigenen Unentschlossenheit hatten niederringen, zwingen, von ihrer eigenen Blindheit hatten ausliefern lassen. Sein rechtes, von den Geschossen eines zaristischen Maschinengewehrs getroffenes Bein nachziehend, die linke Schulter steif nach der Verletzung auf der Kaiserbrücke, für die eine Verwundung mit dem Eisernen Kreuz zweiter Klasse belohnt, für die andere als Staatsfeind verfolgt. So wanderte mein Vater in der Küche umher und versuchte sich zu erklären, warum ihn damals, als der Sieg möglich schien, die Kampfmittel genommen worden waren. Die kriegsmüden Soldaten, die durch Hunger, Preissteigerung, Ausplünderung zerschlissenen Arbeiter waren aufgestanden, politisch ungeschult, ohne revolutionäre Führung. Eine Bewegung der Unzufriedenheit, der Ungeduld hatte um sich gegriffen. Für viele stellte das noch kaum erfasste russische Beispiel eine Hoffnung dar. In den aufbrechenden Streikaktionen, in der improvisierten Bildung von Räten war es, als begänne auch hier die Herrschaft des Proletariats. Eine Analyse der Situation, meinten sie, wurde nicht mehr benötigt. Die Geschichte selbst hatte sie, die Mehrheit, zur Führung berufen. Es schien, als sei allein durch die Erhebung des Volks die von Gottes Gnaden eingerichtete Monarchie gestürzt worden. Und als warte der Staat nur darauf, von den Arbeitenden in Besitz genommen zu werden. Doch nicht die Revoltierenden, sondern der Generalstab, das Junkertum, die Hochfinanz hatten im militärischen Zusammenbruch die Monarchie aufgehoben, um ihre eigenen Positionen zu retten. Schneller als die aufständischen Arbeiter, Matrosen und Soldaten handelten die Vertreter der Armee und Diplomatie, der Schwerindustrie und des Bankwesens. Die Lage erkennend ließen sie, dank ihrer Partnerschaft mit der Leitung der größten Arbeiterpartei, eine Scheinumwälzung zu. Nicht durch den Ansturm der Bevölkerungsmassen, durch die Verwandlung des imperialistischen Kriegs in einen Bürgerkrieg, durch den Beschluss des Arbeiter- und Soldatenrats waren die sozialdemokratischen Bevollmächtigten in die Ämter der Revolutionsregierung gehoben worden, sondern durch die Feldmarschälle und Kapitalverwalter der alten Ordnung. Als Utopien, diffuse Wunschbilder noch das Entstehen einer sozialistischen Demokratie vorspiegelten, hatte die Regierung schon mit allen Institutionen der herrschenden Klassen Abkommen zur Niederwerfung des Aufruhrs getroffen. In diesem Augenblick, da die Arbeiterklasse ihre Partei als Instrument des Kampfes benötigt hätte, vollendete sich der Verrat an ihren Interessen, der seit mehr als einem Jahrzehnt von der Leitung der Partei vorbereitet worden war. Jetzt, beim Aufkommen der revolutionären Situation, machte es sich nicht nur geltend, dass jede Aufklärungsarbeit, jede organisatorische Tätigkeit, die auf eine gesellschaftliche Veränderung zielte, vermieden worden war. Es zeigte sich auch, dass nicht einmal mehr die von Bernstein und Kautsky genährte Illusion des friedlichen Hineinwachsens in den Sozialismus auf dem Weg der Reformen bestand, sondern dass sich die sozialdemokratische Mehrheitspartei zum Zentrum der Gegenrevolution gemacht hatte. Der Kriegsausbruch, sagte mein Vater, hatte Kautskys und Hilferdings Theorien bereits widerlegt. Sie hatten uns zwar das Wachstum des Kapitals zur imperialistischen Finanzgewalt treffend erklärt, jedoch die kriegerischen Konsequenzen dieser Expansion abgewiesen. So wie wir uns bei unserem Aufwachsen beeindrucken ließen von ihren Analysen, so ließen sie sich ihrerseits imponieren von der scheinbar unumstößlichen Vitalität der Geldherrschaft und waren nun dahin gelangt, dass unsere materielle und geistige Entwicklung nur noch in engster Zusammenarbeit mit dem Monopolismus stattfinden konnte. Auch die unabhängige Partei, der mein Vater beigetreten war, hatte unterm Deckmantel der Radikalität keine andere Absicht, als die linken Sozialdemokraten abzufangen und gegenüber dem Spartakusbund zu neutralisieren. Ihre Führer waren als Mitglieder des Kabinetts längst bereit, jede weitere Initiative der Massen zu brechen. Während Ebert, Haase und Noske ins Bündnis traten mit der obersten Heeresleitung der Polizeimacht, verständigte sich Legien mit den Repräsentanten des Unternehmertums. Und ohne Wissen der Arbeiterschaft etablierten Gewerkschaftsführung und Industriemagnaten eine Union, garantiert frei von Sozialisierungstendenzen. Auch mit dem internationalen Kapital war die Verbindung wiederhergestellt worden als Voraussetzung für den Aufbau der Republik. Im imperialistischen Krieg um die Märkte war Deutschland geschlagen worden. Doch jetzt wurde es benötigt, bei der Abwehr der neuen Gefahr, die das Weltwirtschaftssystem bedrohte. Scheidemann überzeugte die Gegner von gestern davon, dass die deutsche Regierung ihnen gleichgesinnt war, da es um die Bekämpfung des Bolschewismus ging. Mit der Niederschlagung der proletarischen Revolution konnten die Aufhebung der Blockade und die Einfuhr der notwendigen Lebensmittel aus Amerika erreicht werden, die einem, wie es hieß, undemokratischen Deutschland versagt gewesen wäre. Mit diesem ersten Erfolg, der unterm Zeichen der Vorsorge für Ordnung und Sicherheit stand, täuschten die Regierenden einen großen Teil der Bevölkerung. Bürgerlich-demokratisch wurde die Revolution genannt, die nun zum Einhalt gebracht werden sollte. Von der Arbeiterklasse war sie getragen worden. Doch nicht fortschrittlichem Bürgertum hatte sie den Weg geebnet, sondern in ihrem Zögern, ihrer Verwirrung, der im Kolonialismus gehärteten, gewitzten Bourgeoisie Gelegenheit gegeben, eine weitere Stufe zu ersteigen. Vielen blieb die Entwicklung unverständlich. Sachwalter der Revolution nannten sich die Volksbeauftragten. Welchen Grund sollten sie haben, so konnte einem Zweifler geantwortet werden, sich gegen die Arbeitenden zu wenden. Waren sie doch hervorgegangen aus ihrer eigenen Bewegung. Im November, sagte mein Vater, bestand noch die Vorstellung, dass sich die Revolution trotz der Restaurierung der Fürstenhäuser, der Banken, der Bürokratie, des Obrigkeitsstaates in ihr proletarisches Stadium bringen ließe. Hier lag, sagte er, unser Fehlschluss. Im Vertrauen in unsere Ideale hatten wir uns für unverwundbar gehalten, waren ausgegangen von der Wucht einer höheren Macht, die wir Wahrheit nannten oder Gerechtigkeit, und von der wir annahmen, dass sie über alles Falsche und Betrügerische hinwegstürmen müsse. Unserem Kinderglauben, übernommen von Priestern und Großvätern, hatten wir den Anstrengungen unseres Intellekts zum Trotz durch den ganzen Krieg getragen, hatten weder dafür gesorgt, dass wir beim historischen Augenblick geeint und gefestigt dastanden, noch, dass unsere Führer geschützt blieben. Soweit der Abschnitt zur Bremer Räterepublik. So, wir springen jetzt in die Zeit, die er eben schon ein paar Mal angesprochen hat, als er gesprungen ist nach Berlin, Empfang des Duce, die Jahre 1936 bis 1939 des Spanischen Bürgerkrieges. Ehe ich vom Spanienkomitee in Prag die Mitteilung erhielt, dass Hoda mich im Hospital Cueva La Potita bei Albacete erwartete, verbrachte ich einige Tage in einem Zustand, der sich schon in Berlin während der letzten Stunden in unserer Wohnung angebahnt hatte. Ich wartete, und dieses Warten war weder untätig noch gelassen. Alles, was seit der Begegnung mit dem Altar von Pergamon besprochen worden war, verdichtete sich zu einem Grundbild, zu einer These, zu einer Lebenshaltung, aus der sich die bevorstehenden Schritte ableiten ließen. Die Erwartung des Kommenden baute sich auf einer Grundlage auf, die in einem ständigen, anonymen Zusammenwirken entstanden war. Wie meine Angehörigen, meine Freunde, hatte ich mich seit langem in dieser verborgenen Vorbereitung befunden, zu Handlungen, die unsere Lage verändern sollten. So führte mich meine Aktivität, geringfügig verschwindend im riesigen Gefüge der Kräfte, aus dem Untergrund in das Stadium des Volkskriegs, in das der Klassenkampf nun übergegangen war. Hier im abgeschiedenen Warnsdorf war ich in Gedanken schon beteiligt an der bewaffneten Auseinandersetzung. Ehe die Entwicklung, wie wir sie uns vorstellten, sich verwirklichen ließ, musste der Feind besiegt werden. Die Triebkraft, aus der sich dieser Richtpunkt ergab, war ein unaufhörlicher Hass gewesen. Ein Hass gegen Habgier und Eigennutz, gegen Ausbeutung, Unterjochung und Folter. Anfangs hatte sich dieser Hass auf subjektive Art geäußert. Er hatte sich gegen eine diffuse, totale Übermacht gerichtet, gegen eine Gesellschaft, die uns unser Studieren, unser Weiterkommen verwehren wollte. Später als wir zu politischen Einsichten gelangt waren, erfuhr der Hass noch eine Steigerung. Wir begannen gezielt zu kämpfen, um das, was uns niederhalten wollte, zu vernichten. Ein kalter, mörderischer Abscheu leitete uns. Nur selten fanden wir diese Empfindung in der Kunst, der Literatur ausgedrückt. Ansatzweise tauchte sie auf in den Bildern von Gross und Dix. Am nächsten kamen ihr Hartfields Collagen. Eindeutig definiert trat sie uns dann in Lenins Aprilthesen entgegen. Für uns lag alles Feindliche im Faschismus. Was auch immer wir erfuhren in der täglichen Arbeit, im sozialen Leben, beim Erforschen von Malerei, Dichtung und Wissenschaft, es wurde einbezogen in die Hauptaufgabe, zuerst die Feindlichkeit zu überwältigen. Jedes Thema, das wir uns stellten, jedes Vorhaben aktualisierte den Zusammenprall zwischen Raubtum, monströser Destruktivität und der Wertskala, die unserem Leben einen Sinn gab. Manchmal war der Hass in seinem Überdruck erstickend, wollte sich selbst verbrennen. So gigantisch schien die Macht derer, die plündernd und mordend die Welt mit sich ins Verderben reißen wollten. Es gab Perioden, in denen jede Vernunft mich verließ, in denen es nur in den Schläfen hämmerte, in denen das Gehirn aus Blei war und nur noch Raserei, blindes Wüten mobilisiert werden konnte gegen die Kräfte, die uns durch und durch zerstörten. Doch dann brach wieder ein Auftrieb durch. Es ging um unsere Integrität, um unsere Selbstbehauptung. Verbunden mit dem Wunsch nach grundlegender Veränderung, nach dem Aufbau eines neuen Daseins, war die Empfindung der Zusammengehörigkeit mit dem Land, in dem die Kapitalherrschaft gestürzt und die Arbeitermacht errichtet worden war. Unsere Empörung und Auflehnung wäre ohne Hoffnung gewesen, hätte dieses Land für uns nicht etwas Unzerstörbares dargestellt. Etwas, das allen Kränkungen, aller Missgunst, allen Besorgnissen standhalten musste. Aus unserer eigenen Verzweiflung heraus verstanden wir, dass es auch dort zu Anfällen von Umnachtung, von Raserei kommen konnte. Wir stimmten der Unduldsamkeit zu, mit der dort vorgegangen wurde. Es durfte kein Abwarten geben. Eine Versöhnung, ein Ausgleich war nicht denkbar. Mochte von Verirrungen, Fehlgriffen und Panik die Rede sein. Für uns war jedes Zuschlagen, jede Gewalt berechtigt. Das Land stand allein, so wie wir allein standen. Und in diesem Alleinstehen waren wir miteinander verbunden. In dieser Verbundenheit ließ sich die einzig denkbare Ausdauer finden. Und in dieser Ausdauer lebten die einzigartigen, mitreißenden Bilder aus dem Oktober. Keine Zweifel, keine Bedenken konnten diese Bilder trüben. Sie überragten alles, wischten alles weg, was uns verdüstern wollte. Von ihnen ging jede unserer Handlungen, unserer Bezugnahmen aus. Sowohl diejenigen, die geprägt waren von Emotionen und Träumen, als auch die genau erwogenen, berechneten, konstruktiven. Es war dieser Hauptgedanke, diese Maxime, die auch dem Flüchtigen, dem unerklärbar Erscheinenden eine Vernunftbedingtheit verlieh. Eine Eigenschaft, die es uns ermöglichte, durch die Zeit der Anfechtungen zu kommen. Wir ließen deshalb nie die Skepsis, die Ungewissheit, die uns befallen mochte, auf sich beruhen. Das Zweifelhafte war immer nur Anlass, neue Erklärungsversuche in die Wege zu leiten. Und war Erkanntes überholt, so ging es weiter zu neuen Ausdeutungen. Die These unserer Wahl war, trotz der Bestimmtheit und Geschlossenheit, die wir ihr gegeben hatten, vielfältig zusammengesetzt. Sie war herangebildet worden im Verlauf eines Prozesses von Behauptungen und Gegenargumenten, von Annahmen, Befunden und Schlussfolgerungen. Die Bekämpfung des Faschismus, die Solidarität mit dem Sowjetstaat, dies waren die absoluten Notwendigkeiten, die sich aus unseren Erfahrungen ergeben hatten. So wie Koppi und Heilmann und unzählige andere an ihrem Platz blieben, so war ich bereit, in Spanien auszuführen, was mir aufgetragen wurde. Und da dies für uns das Richtige, Fassliche, Haltbare war, gerieten auch diese plötzlich auftauchenden Tage ohne Verpflichtungen nicht ins Haltlose. Wieder vermittelten sie die Gewissheit, dass wir uns innerhalb eines Ganzen befanden, dass nichts anderes uns leiten konnte als das, was wir selbst begründet hatten. Immer war die Empfindung des Hasses in unmittelbarer Nähe, denn die Offenheit, die uns zu eigen war und die unsere Selbstständigkeit begründete, sollte aufgerieben werden. Und wie viele schon auf der Strecke geblieben waren, so zerstört, dass sie die Verunstaltungen, denen sie anheimfielen, nicht einmal mehr erkannten, das hatte mit großer Detailschärfe einer beschrieben, dessen Werk Das Schloss ich in der Buchhandlung am Marktplatz fand. Dieses Überraschtwerden unter vermeintlichem Obdach, dieser plötzliche Einbruch des Unvorstellbaren, war auch in der Erzählung vom Landvermesser zu etwas Bestehendem geworden. Hier gab es nicht mehr den Gedanken an einen Bereich, in dem der eigene Wille etwas vermochte. Das Dorf, in das der Landvermesser kam, war der Wohnplatz derer, die nichts in Frage stellten. Obgleich das Schloss sichtbar war, mit seinen flachen, weitgestreckten Gebäuden, seinen runden, mit Efeu bewachsenen Türmen, seinen Krähenschwärmen, befand es sich doch völlig außerhalb jeder Möglichkeit zur Annäherung. Das Quälende war, dass von Anfang an diese Trennung feststand, dass keine Überlegung aufkam, warum das Gesetz der Unzugänglichkeit für das Schloss zu gelten hatte. Sie alle, die hier unten im Dorf lebten, auch der hinzugereiste Landvermesser, nahmen den aufgezwungenen Abstand zwischen ihrer Welt und der Welt der Herren als etwas Unverbrüchliches hin. Der Landvermesser sprach von seinem Arbeitersein, von seinem Untergeordnetsein. Er ging davon aus, dass er sich in einem Anstellungsverhältnis zum Schloss befand. Es lag ihm nicht daran aufzusteigen, etwas zu gewinnen, was außerhalb seiner Klasse lag. Er wollte nur in seiner Tätigkeit anerkannt werden. Indem er sich nicht gegen das System wandte, das ihn zum Dienenden und den Arbeitverteiler zum Alleinherrschenden machte, sondern nur gewürdigt werden wollte als der, der er war, erinnerte er daran, wie sehr unser einer ständig dem Zwang der Genügsamkeit ausgesetzt war und wie viele es gab, die ohne allen Zuspruch die Situation, in der sie sich befanden, aus Selbsterhaltungstrieb auch noch verteidigten. Oft war zu hören gewesen, aus Angst, dass Widerspruch, Auflehnung, Streik ihnen den Broterwerb nehmen würden. Sie hätten dankbar zu sein für die Arbeit, die der Besitzer der Fabrik, der Werkstatt ihnen gab. Ihr ganzes Bewusstsein war davon geformt, dass sie nie ankommen konnten gegen die Übermacht, dass sie immer unten zu sein hatten, getreten, gekuscht, dass es nie recht, sondern stets nur den Tritt für sie gab, wenn sie aufmuckten. Nur die Ergebenheit, die bei uns immer wieder durchgebrochen war, war hier absolut. Von dieser Geschlagenheit und dem gleichzeitig verbreiteten Wahn, dass wir durch Gnade unser Auskommen fanden, ging Kafkas Buch aus. Und es beunruhigte, bedrängte den Lesenden, weil er die Gesamtheit unserer Probleme aktualisiert sah. Wir konnten uns wohl auf unsere politischen Maßnahmen berufen, konnten von Perspektiven sprechen, die uns aus der Gefangenschaft herausführen würden. Und doch empfanden wir die gleiche Beengung, in der sich der Landvermesser befand. Wir konnten dem Verfasser des Buches vorhalten, dass er nicht bestimmter ausgesprochen hatte, wer in diesem Schloss lebte, wer es war, der dort seine Vollkommenheit pflegte. Wir konnten ihn kritisieren, dass er unsere Beherrscher in ein mystisches, fast religiöses Dunkel hüllte, dass er das Innere des Schlosses nicht bloßlegte und nicht die Vorbereitung zu dessen Sturz zeigte. Doch waren diese Einwände, die ich früher, wie mir jetzt einfiel, gehört hatte, bedeutungslos. Denn das Prinzip, das er beschrieb, war einsichtig genug und rief gerade durch die Konsequenz der Darstellungsweise eine noch stärkere innere Beteiligung hervor. Das Schloss war ja schäbig, brüchig, altertümlich. Es besaß nichts Imposantes, hatte keine Befestigung, wäre eigentlich leicht einzunehmen. Und die Beamten, wenn sie sich mal zeigten, waren schwächliche, vergrämte, hinfällige Leute. Ebenso hatte sich uns das Gebäude des Kapitalismus gezeigt. Dem Untergang nah, verschroben und verachtenswert. Und stand doch weiter da. und in Schach haltend mit seinen windigen Boten, Zöllnern und Torwächtern. Es war diese definitive Verschiedenheit der Befugnisse, die in Kafkas Buch zur Sprache kam. Immer wieder hatten wir uns gefallen lassen, dass unsere Auftraggeber so hoch über uns saßen. Dass der Gedanke, vor sie hinzutreten, ihnen unsere Meinung zu sagen, ebenso unfassbar, wie es der Weg ins Schloss für den Landvermesser war. Es entsprach genau den Hergängen bei uns, dass sich die Befehlshaber in ihren Regionen verborgen hielten, dass ihre Emsigkeit zu einem Tönen, einem Gesang, einem Rauschen anwuchs, ganz so, wie der Landvermesser es hörte, als er übermüdet, zerschlagen, den Telefonhörer abnahm, um eine Verbindung zum Schloss herzustellen. So klang die Stimme des Imperialismus dem, der bisher zu schwach gewesen war, Kenntnisse zu erwerben über die Zusammenhänge der ökonomischen Verläufe. Doch selbst wenn wir uns Einblicke verschafft hatten, blieben auch wir noch von diesem Surren gleich weit entfernt, obgleich wir doch daran beteiligt waren als Heizer, Mechaniker, Lastträger, Karrenschieber. Wir besaßen lediglich als Folge unserer Selbstschulung eine Macht, die im Dorf des Landvermessers nicht entdeckt worden war. Die Macht zur Arbeitsniederlegung. Auch dass Kafka dies verschwieg, konnte ihm nicht vorgeworfen werden, denn wir hatten selbst die Waffe des Streiks allzu zaghaft benutzt und waren, wenn wir uns einmal dazu entschlossen hatten, immer wieder zurückgekehrt unter das alte, gleichbleibende, hochstimmige Singen, das zeitweise nur in unserem belanglosen Umkreis versiegt, anderswo jedoch nur desto lauter weitergeführt worden war. Je tiefer ich eindrang in dieses Buch, desto mehr wurde angerührt von der Welt, in der wir lebten. Es handelte sich hier ja nicht um die Beziehungslosigkeit zur Arbeit, sondern um das gesamte Verhältnis, in dem wir zur überall tätigen Übermacht standen. Ebenso wenig, wie wir einzuwirken vermochten auf das Vorhaben der Konzerne und Monopole, hatten wir erkannt, wie sich die Transaktionen des Warentauschs brutalisierten, wie zur Ausbeutung der Raubmord hinzukam. Wir waren auch in unseren politischen Zellen immer noch näher der Unwissenheit, die für das Dorf galt. Näher als dem Zustand der Erkenntnis, den uns die Gesellschaftswissenschaft versprach. Was Kafka geschrieben hatte, war ein Proletarierroman, behielt seine Gültigkeit für unsere soziale und politische Welt. Nicht nur das Schloss mit seinem hierarchischen Aufbau, in dem jeder seine bestimmte Zuständigkeit hatte und nicht mehr wusste als das, was ihm gerade erlaubt war, immer nur ausführend, was andere verlangten, sondern auch das, was sich auf unserer eigenen Ebene abspielte, besaß eine Kraft von jener Art, in der Erlebtes übergeht in die Bilder des Traums. Soweit Peter Weiß.